Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: Absturz an der Börse, die Aktie der Swiss Re verliert knapp 20% an Wert. Schrumpfende Wirtschaft, Großbritannien steckt jetzt offiziell in einer Rezession. Neuwahlen im Mai. Islands Regierung gibt auf, die Krise verschärft sich, politisch und wirtschaftlich. Gaza nach dem Krieg, ein Rundgang auf den Trümmern. Gute Geschäfte. Die Pharmaindustrie hat in der Schweiz 2008 für knapp 5 Milliarden Franken Medikamente verkauft. Neuanfang mit einem verlorenen Freund. Bern bereitet sich auf hohen Besuch aus China vor. Und Entführung in Mali, Hintergründe eines kaum bekannten Konflikts. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durrer und mit den Nachrichten Raphael von Matt.
Gerüchte über mögliche weitere Abschreibungen haben die Aktien der Versicherungskonzerne in Europa stark gedrückt. Am meisten betroffen ist der Schweizer Rückversicherer Swiss Re. Seine Aktien stehen heute Abend 19% tiefer als gestern. Swiss Re hat seit Jahresbeginn 46% des Börsenwertes verloren. Großbritannien ist offiziell in der Rezession. Im vierten Quartal des letzten Jahres schrumpfte die britische Wirtschaft um 1,5%. Im dritten Quartal war es schon ein Minus von 0,6% gewesen. Islands Bevölkerung kann voraussichtlich im Mai vorzeitig ein neues Parlament wählen. Der konservative Ministerpräsident Horde sagte, er habe sich mit Außenministerin Gisla Dottir von der Sozialdemokratischen Partei auf den Wahltermin geeinigt. Er selbst werde wegen einer Krebserkrankung nicht mehr antreten. In Reykjavik waren Parlament, Ministerien und Parteibüros mehr als eine Woche lang täglich und auch nachts von protestierenden Bürgern belagert worden. Island ist wegen der Finanzkrise praktisch bankrott. In der Schweiz verlangen zwei Volksbegehren Steuerentlastungen beim Bausparen und ein schuldenfreies Wohnen im Alter. Die Initiativen sind vom Hauseigentümerverband Schweiz mit je über 100.000 Unterschriften eingereicht worden. Die eine Initiative verlangt, dass Bauspargelder samt Zinsen während 10 Jahren von der Einkommens- und Vermögenssteuer befreit werden. Und das Volksbegehren «Sicheres Wohnen im Alter» will erreichen, dass für Rentner mit Wohneigentum der Eigenmietwert entfällt. Formell zustande gekommen ist eine dritte eidgenössische Volksinitiative, jene für Jugend und Musik. Von den eingereichten Unterschriften sind 153.000 gültig, wie die Bundeskanzlei mitteilt. Die Initiative war von 60 Musikorganisationen und Musikverbänden lanciert worden. Das Ziel ist es, die musikalische Bildung an der Schule zu fördern. In den Alpen ist die Lawinengefahr stark erhöht. In einer Ferienhaussiedlung in Bivio am Julia wurde ein Haus teilweise verschüttet. Die drei anwesenden Personen blieben unverletzt. Auch auf die Straße zwischen Hospental und Realp im Urserental ging eine Lawine nieder. Sturmwinde behindern zum Teil den Bahnverkehr im Raum westlich von Bern sowie im Seeland. Die Genfer Polizisten erhalten eine Spezialprämie von je 850 Franken für die Überstunden, die sie während der Fußball-Europameisterschaft geleistet haben. Im Gegenzug verzichten die Polizisten auf neue Protestaktionen während der weiteren Lohnverhandlungen. Die Genfer Polizisten hatten seit Herbst keine Ordnungsbußen mehr verteilt und keine Überstunden mehr geleistet, um die Regierung unter Druck zu setzen. Die Impfung gegen die Blauzungenkrankheit hat im vergangenen Jahr zu keinen gravierenden Nebenwirkungen bei Tieren geführt. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Bundesamtes für Veterinärwesen. Es will deshalb, dass auch dieses Jahr wieder alle Rinder und Schafe gegen die Blauzungenkrankheit geimpft werden. Die Kleinbauern hatten Garantien verlangt, dass der Impfstoff unbedenklich sei. Der französische Präsident Sarkozy will die chronisch defizitäre Presse rentabel machen. Sarkozy sprach in Paris von Staatsgeldern für den Internetauftritt der Zeitungen und von Steuersenkungen zu deren Gunsten. Stark unterstützt werde auch der Vertrieb der Zeitungen. Und schließlich forderte Präsident Sarkozy Gratisabonnemente für junge Leser sowie Medienkunde in den Schulen. Die französische Justizministerin Rachida Dati wird die Regierung verlassen. Präsident Sarkozy bestätigte Presseberichte über den Rücktritt. Die umstrittene Politikerin werde im Sommer für das Europaparlament kandidieren. Dati ist die erste Frau nordafrikanischer Eltern, die es in Frankreich bis zur Ministerin geschafft hat. Kritiker werfen ihr einen Hang zum Luxus und einen rüden Umgang mit Mitarbeitern und Richtern vor. In einem Prozess um die Erpressung der Liechtensteinischen Landesbank ist der Hauptangeklagte zu einer Gefängnisstrafe von 5 Jahren und 3 Monaten verurteilt worden. Das Gericht in Rostock befand ihn schuldig, zusammen mit 2 weiteren Männern die Bank mit Kontobelegen mutmaßlicher deutscher Steuersünder erpresst zu haben. Die erpressten 9 Millionen Euro sind bis jetzt nicht gefunden worden. Ein Amokläufer hat im flämischen Dendermonde in einer Kinderkrippe 2 kleine Kinder und ihre Betäuerin erstochen. 10 weitere Kinder und 2 Erwachsene wurden teils schwer verletzt. Der Täter konnte auf seiner Flucht gefasst werden. Zum Tennis. Beim Australian Open kommt es nicht zu einem Schweizer Duell. Roger Federer hat sich zwar für den Achtelfinal qualifiziert, er schlug in der 3. Runde den Russen Marat Safin in 3 Sätzen. Stanislas Wawrinka ist dagegen ausgeschieden. Der Roman verlor gegen den Tschechen Tomáš Berdych. Im Achtelfinal trifft nun Federer auf Berdych. Beim Super-G in Kitzbühel hat der Bündner Ambrosi Hoffmann den 3. Platz erreicht. Gewonnen wurde das Rennen vom Österreicher Klaus Kröll vor dem Norweger Axel Lund Svindal. Didier Küsch fuhr auf Rang 4, Didier Defago wurde 6. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.307 Punkten, minus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.008 Punkten, minus 1,4%. Der Euro wird zu 1.49,55 gehandelt, der Dollar zu 1.16,33. Zum Wetter. In der ganzen Schweiz ist es morgen wieder bewölkt, einzig im Osten und in Graubünden sind am Morgen sonnige Abschnitte möglich. Niederschlag fällt vor allem im Westen und im Süden sowie entlang der Alpen. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 400 und 800 Metern. Am Sonntag wird es ziemlich sonnig, über dem Flachland liegt zum Teil Hochnebel. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 3 Grad, im Süden bis 7 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. Die wichtigsten Meldungen in Kürze. In der Region Basel staut sich der Verkehr auf der A2 Richtung Deutschland zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und Basel-Breite. In der Region Bern-Solothurn zwischen der Verzweigung Herkingen und Niederbipp. In der Zentralschweiz ist die Verladestation Realp geschlossen. Die Züge am Autoverlad Furka verkehren direkt zwischen Andermatt und Oberwald. In Andermatt besteht eine Wartezeit von 2 Stunden.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen. Schauplätze der Wirtschaftskrise gleich 3-mal. Der Aktienkurs der Swiss Re sackt ab. Die weltweite Nummer 2 der Versicherungsbranche bricht ein. Die Regierung gibt auf. Island muss nicht bloß neu wählen. Es muss sich neu erfinden. Und in Großbritannien steht technisch fest, was auf der Straße längst spürbar war. Das Pfund verliert an Wert, die Rezession ist da. Dann Trümmerlandschaft von ganz nah betrachtet. Gaza nach dem Krieg. Wer gute Geschäfte macht, diskutiert nicht gern über Preise. Die Pharmaindustrie wehrt sich gegen Angriffe. Bern nervös, ein prominenter Besuch aus China schafft Probleme und weckt böse Erinnerungen. 4 Verschleppte und 2 Verdächtige, Hintergründe zu den Entführungen in Mali. Und im Dossier die Kehrseite der diskreten Geschäfte. Liechtensteins Finanzplatz fürchtet um seine Zukunft. Wer Aktien besitzt, hat in diesen Tagen wenig Grund zur Freude. Auch im neuen Jahr kennen die Börsenkurse fast nur eine Richtung, nach unten. Besonders viel an Wert verloren haben diese Woche die Versicherungsaktien und unter ihnen sticht eine ganz besonders negativ hervor, die der zweitgrößten Rückversicherung der Welt, der Swiss Re. Wir haben es in den Nachrichten gehört, sie ist um knapp 20% gesunken oder ganz einfach abgestürzt. Was dahinter stecken könnte, erklärt Martin Stucki.
Ein Viertel Wertverlust allein heute, 45% in dieser Woche und die Hälfte seit Silvester. Für die Aktionäre der Schweizer Rückversicherung haben sich dieses Jahr über 8 Milliarden Franken in Luft aufgelöst. Und damit haben sie mehr Geld verloren als die Aktionäre der meisten anderen europäischen Versicherungen. Besonders schmerzlich daran, die Verluste der Swiss Re Aktionärinnen und Aktionäre sind nicht etwa auf Fakten zurückzuführen, sondern auf diffuse Gerüchte und auf Börsenspekulationen. Eines der Gerüchte, das heute die Runde machte und dessen Ursprung die Börsianer in London ausmachten, Swiss Re habe einen neuen Riesenverlust erlitten, vor allem weil die Schweizer im Geschäft mit einem britischen Versicherer zu großen Ausfallzahlungen verpflichtet würden. Aber auch, weil die Swiss Re immer noch giftige Papiere in der Bilanz habe, die weitere Milliardenabschreiber nötig machten. Das Gerücht entwickelte heute an der Börse eine Art Eigendynamik. Je länger die Talfahrt der Aktie dauerte, desto mehr gewann sie an Fahrt. Davon profitierten allem jene, die auf noch weiter sinkende Kurse spekulierten, die großen Hedgefonds mit ihren Milliardeneinsätzen. Seit einer Woche sind Leerverkäufe bei Schweizer Aktien wieder erlaubt. Und auch wenn umstritten ist, wie stark dieses Short-Selling den Aktienkurs zusätzlich in die Tiefe gerissen hat, mitgeholfen hat es mit Sicherheit. Was bleibt, ist ein Milliardenverlust bei all denen, die Swiss Re Aktien ihr eigen nannten oder noch immer nennen. Und eine Versicherungsgesellschaft, die schweigt, wenn alle an der Börse über sie reden. Bei der Swiss Re hieß es nämlich heute Nachmittag, man habe von diesen Gerüchten an der Börse gehört, kommentiere sie aber nicht. Dieses Schweigen ist bei den Finanzleuten nicht gut angekommen. Wenn über eine Firma derart spekuliert werde, wie in diesen Tagen über die Swiss Re, dann sei solch eisernes Schweigen Gift, heißt es an der Börse. Dass es auch anders geht, zeigte heute die Swiss Re-Konkurrentin Hannover Rück. Über diese Versicherung kursierten heute Morgen ähnliche Gerüchte wie über die Swiss Re. Aber die Deutschen dementierten rechtzeitig und sahen den Zerfall ihres Aktienkurses prompt gebremst.
Martin Stucki. Seit heute ist es offiziell, technisch offiziell. Das Vereinigte Königreich steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Im letzten Quartal 2008 schrumpfte die britische Wirtschaft um 1,5%. Und da auch im Quartal zuvor ein Rückgang verzeichnet wurde, steht fest, dass man von einer Rezession sprechen kann. Aber für diesmal hätte es die Statistiker gar nicht gebraucht. Auch der allerletzte Brite hat in den letzten Wochen begriffen, dass die Aussichten düster sind. Deres-Korrespondent Martin Aliot berichtet.
Wie eine Wahrsagerin, die einem durchnässten Kunden verkündet, es regne, haben die ökonomischen Erbsenzähler heute Morgen die britische Rezession ausgerufen. Nachrichten von Entlassungen und Konkursen, steigenden Schulden und ins Bodenlose fallenden Aktienkursen haben diese unerfreuliche Erkenntnis schon in den letzten Wochen zur Genüge nahegelegt. Das letzte Quartal brachte der britischen Wirtschaft den steilsten Absturz seit 1980. Allein die verarbeitende Industrie verzeichnete einen Rückgang um fast 5%. Finanzminister Alistair Darling musste heute zugeben, dass seine schon immer irrige Hoffnung auf eine Erholung ab Jahresmitte gegenstandslos geworden ist. Aber Premierminister Gordon Brown beharrt darauf, es handle sich nicht um eine britische, sondern um eine globale, also importierte Krise. Die Währungsmärkte sind anderer Meinung. Sie haben das Pfund heute erneut zurückgestuft, gegenüber dem Dollar auf den tiefsten Stand seit 23 Jahren. Und von der Parität zum Euro trennen die britische Währung nur noch ein paar Pence. Wenn denn der Wechselkurs eine Art von Fieberthermometer für die Wahrnehmung einer Volkswirtschaft von außen ist, dann weist der Daumen unübersehbar nach unten. Der amerikanische Anleger Jim Rogers, der in der Vergangenheit oftmals rechtzeitig das Gras wachsen hörte, hat sich diese Woche unmissverständlich von der britischen Wirtschaft verabschiedet und den sofortigen Ausstieg aus dem Pfund empfohlen. Anleger machen sich berechtigte Sorgen über die britische Staatsschuld. Denn die Verpflichtungen, die der britische Steuerzahler zur Rettung seiner wankenden Banken eingegangen ist, sind nicht zu beziffern. Es ist nicht auszuschließen, dass Royal Bank of Scotland und Lloyds doch noch verstaatlicht werden müssen und mit ihnen Billiarden an fragwürdigen Schulden. Neue Konkurse erhöhen die Risiken. Es gibt indessen noch eine zweite Büchse der Pandora. Die Labour-Regierung hat in den letzten 11 Jahren hunderte von Verträgen mit privaten Konsortien abgeschlossen, Schulen, Spitäler, Straßen und vieles andere mehr zu bauen. Wenn diese Privatfirmen bankrott gehen, wie die Betriebsgesellschaft von Teilen der Londoner Untergrundbahn Metronet, dann haftet der Fiskus. Auch diese Risiken sind nicht zu beziffern. Kein Wunder also, dass das Pfund verkauft wird. Angesichts des immensen Hungers des britischen Finanzministeriums nach neuen Anleihen, also zusätzlichen Staatsschulden, kann das prekär werden. Denn die Briten selbst sparen ja kaum mehr, die Kreditgeber müssen also aus dem Ausland kommen. Jetzt ist es natürlich zu spät für die Briten, sich doch noch dem Euro anzuschließen, ganz abgesehen davon, dass das noch immer nicht erwogen wird, aber der Alleingang hat seinen Preis.
Das war Martin Aliot aus London und jetzt noch weiter nördlich. Nach dem Zusammenbruch des Bankensystems stürzte Island in eine schwere Rezession. Und diese Woche erlebte der Inselstaat im Nordatlantik die heftigsten Protestkundgebungen seiner Geschichte und massive Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei. Heute kam die Antwort der politischen Führung. Ministerpräsident Hade erklärte seinen Rücktritt und kündigte Neuwahlen für den 9. Mai an. Bruno Kaufmann berichtet.
Der isländische Ministerpräsident Geir Hode sprach heute Klartext.
Það gengið verið til alþingiskosninga laugardaginn 9. Mai næstkomandi. Ég hef þegar rætt við formann samstarfsflokksins.
Die Regierungskoalition schlägt Neuwahlen für den kommenden 9. Mai vor und ich werde an diesen Wahlen nicht mehr teilnehmen, sagte der konservative Regierungschef. Die Mitteilung des seit Monaten unter einem enormen Druck stehenden Ministerpräsidenten schlug in Reykjavik wie eine Bombe ein. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Horde weiter mitteilte, dass die Ärzte bei ihm einen bösartigen Tumor diagnostiziert hätten und er sich deshalb in den kommenden Tagen operieren lassen müsse. Nur, es war nicht der erste Schlag, den die gut 300.000 Isländerinnen und Isländer in den letzten 3 Monaten einstecken mussten. Anfang Oktober kippte das vergleichsweise riesige Bankensystem des Landes, das zuletzt das 9-fache des Bruttoinlandproduktes umgesetzt hatte. Island wurde zahlungsunfähig und musste beim Internationalen Währungsfonds um einen Notkredit ansuchen. Danach schlitterte die inländische Wirtschaft in ihre tiefste Rezession seit der Unabhängigkeit im Jahre 1944. Viele Isländer verloren Hab und Gut. In dieser Woche nun schlug der wachsende Unmut der Bevölkerung in massive Demonstrationen um. Es kam zu Straßenkämpfen und Verwüstungen. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Die Polizei nahm über 100 Personen fest. Und als ob dies nicht schon genug wäre, ist bei den beiden wichtigsten Politikern des Landes eine schwerwiegende Erkrankung festgestellt worden. Denn nicht nur der Ministerpräsident hat, wie er heute mitteilte, Krebs, sondern auch seine Stellvertreterin und Chefin des sozialdemokratischen Koalitionspartners. Außenministerin Solrun Ingibjörg Gísladóttir. Island steht vor einem unglaublichen Scherbenhaufen und extrem schwierigen Zeiten. Viele Isländerinnen und Isländer betrachten diese Situation aber auch als eine Möglichkeit. So hat etwa die aus dem Jahre 1944 stammende Verfassung bislang kaum Revisionen erlebt und ist das Land in den letzten 60 Jahren fast immer von der konservativen Unabhängigkeitspartei regiert worden. In den kommenden Wochen und Monaten muss sich Island regelrecht neu erfinden. Das leitende Personal in den wichtigsten politischen Parteien muss ersetzt werden. Weiter muss das Parlament neu gewählt werden und die Staatsorganisation grundlegend überdacht werden. Neu erfinden wird sich Island aber auch außenpolitisch und vor allem wirtschaftlich. Angesichts der Wirtschaftslage gehört dazu der sich immer stärker abzeichnende Beitritt zur Europäischen Union. Schließlich werden sich die Isländer aber auch auf ihre eigentlichen Stärken zurückbesinnen müssen, den Fischfang und den Energiebereich. Nur in etwas sind sich die Bewohner der Nordatlantikinsel schon heute einig. Als internationaler Finanzplatz hat das Land keine Zukunft mehr.
Das waren unsere 3 Schauplätze der Wirtschaftskrise. Und diese Wirtschafts- und Finanzkrise hat ihr eigenes Vokabular. Rezession, das kennt man noch. Leerverkäufe, da wird's bereits schwieriger. Übersetzungshilfen bei uns auf der Website unter drs.ch. Es fliegen keine Raketen mehr aus dem Gazastreifen nach Israel und die israelische Armee hat ihre Truppen zurückgezogen. Der Waffenstillstand hält seit 6 Tagen. Während des Kriegs waren Journalisten im Gazastreifen nicht zugelassen. Erst jetzt können sich einige wenige Medienleute ein Bild von den Zuständen in der früheren Kampfzone machen. Unser Sonderkorrespondent Robert Stähli war heute in Gaza. Hier seine Reportage.
Abd Rabu ist ein Bauerndorf im Norden des Gazastreifens. Man müsste wohl besser sagen, war ein Bauerndorf. Denn hier steht kaum mehr ein Stein auf dem anderen. Viele der Häuser sind durch die Wucht der Bomben wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Auch jenes von Khaled. Ich gehöre weder zu Hamas noch zu Fatah. Warum hat man mir das nur angetan, fragt sich Khaled. Wir klettern hinter ihm über Steine, verbogene Armierungseisen, unzersplitterte Möbel bis zu einer Stelle, wo Teile eines Plüschtiers unter geborstenem Beton liegen. Hier, so sagt er mit leiser Stimme, sind zwei meiner Kinder umgekommen. Ich hoffe nur eines, dass meine Kinder, meine Mutter, die letzten Opfer waren in diesem Krieg, der nicht enden will. Zwei Häuserruinen weiter lebt Abdallah. Seiner Familie hat den Krieg überlebt. Aber die drei Stockwerke seines Hauses mit der großen Dachterrasse sind in einen 2 Meter hohen Schutthaufen zusammengebombt worden. Seine Frau und die Töchter sind in einem UNRWA-Schulhaus untergekommen, während die Knaben durch eine Öffnung ins Haus robben und immer noch nach brauchbarem Haushaltgerät suchen. Die Nacht verbringt er im Schutze eines überhängenden Balkonrestes und gegessen hat er seit Tagen nur noch kalt, Brot, Käse und Früchte. Mitten im Trümmerfeld neben Abdallas Hausruine haben drei Männer ein behelfsmäßiges Zelt errichtet, das nur bescheidenen Schutz gegen den Wind und schon gar nicht gegen den Regen bietet, wie er heute im Gazastreifen eingesetzt hat. Hilfe haben sie bisher von niemandem erhalten. Wir haben von Hilfe gehört, aber bis jetzt nur Worte und keine Ware erhalten. Tatsächlich, ein Bagger oder Kran, der die Trümmer wegschaffen könnte, sucht man vergebens auf den Straßen ab Trabus, wo das probateste Transportmittel derzeit der Eselskarren ist. Gleich wie die drei in ihrem Zelt fragen sich viele, warum die israelische Armee ausgerechnet ihr Dorf in Schutt und Asche gelegt hat. Widerstandskämpfe hat es jedoch gar keine gegeben, sagen sie. Und Raketen seien schon gar nicht von Abdrabu nach Israel abgeschossen worden. Denn das Gelände wäre dazu gar nicht geeignet, viel zu offen, leicht kontrollierbar für die israelische Armee. Doch jetzt, wo alles in Trümmern liegt, ist das ein schwacher Trost.
Robert Stähli berichtete aus dem Gazastreifen. Verkehrsinfo DRS von 18.22 Uhr. Ein dringender Hinweis zum Straßenzustand. Im Großraum Winterthur besteht wegen Eisregens die Gefahr von Straßenglätte. Die Pharmaindustrie hat ein gutes Jahr hinter sich. Sie hat 2008 in der Schweiz für fast 5 Milliarden Franken Medikamente verkauft. Das ist gut für die Industrie, aber auch eine Belastung für das Gesundheitssystem. Dort sind Medikamente einer der großen Kostenfaktoren. Denn erstens schlucken wir immer mehr Pillen und zweitens entwickeln Pharmafirmen Jahr für Jahr neue Medikamente, die sie dann zu höheren Preisen absetzen. Und darum kann sie relativ gelassen in die Zukunft schauen, auch wenn der neue Preisüberwacher die Medikamentenpreise drücken will. Evelyn Kobler.
Es ist eine alte Forderung. Medikamente sollen in der Schweiz nicht mehr kosten als im Ausland. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, will der neue Preisüberwacher Stefan Meyerhans die Schweizer Preise künftig häufiger mit denen im Ausland vergleichen als bisher und sie, falls nötig, anpassen. Kein Problem, sagten die Vertreter der Pharmabranche heute und zeigten sich damit überraschend kulant. Thomas Kueni, Geschäftsführer des Branchenverbandes Interpharma.
Wir sind bereit, das zu tun und wir sind der Meinung, dass man das eigentlich sehr rasch über die Verordnung umsetzen kann. Und das ist etwas Wichtiges.
So viel Kooperationswille überrascht SP-Ständerätin und Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz, Simonetta Sommaruga.
Ich verstehe schlecht, weshalb die Pharmaindustrie dieses Mal eindenken würde, nachdem sie letzten Herbst wesentlich dazu beigetragen hat, dass diese Vorlage eben im Parlament Bach abgeschickt wurde.
Denn die Idee, die Medikamentenpreise künftig alle 3 Jahre zu überprüfen, fand im Parlament bisher keine Mehrheit. Jetzt, nach dem Entscheid des Parlaments, die Pharmabranche weiterhin vor Parallelimporten zu schützen, soll die Idee des regelmäßigen Ländervergleichs neu aufgerollt werden. So zumindest das Ziel des Preisüberwachers. Die erhoffte Wirkung, ein Preisrutsch, ließe wohl nicht lange auf sich warten. Darin sind sich beide Seiten einig. Ein zweites Ziel von Preisüberwacher und Konsumentenschützerin ist, die Pharmabranche soll sich mit ihren Medikamentenpreisen künftig nicht mehr nur an eine Handvoll Hochpreisländer wie Deutschland messen. Simonetta Sommaruga erklärt warum.
es hat sich gezeigt, dass je nachdem, mit welchen Ländern wir in der Schweiz unsere Preise vergleichen, natürlich unterschiedliche Resultate dabei herausschauen. Und wenn wir nicht nur mit den Höchstpreisländern Europas vergleichen, sondern eben auch Länder in den Länderkorb nehmen, die mittlere Preise haben, wie zum Beispiel Italien oder Frankreich, dann haben wir natürlich einen Preisrutsch auch in der Schweiz.
Bezüglich Erweiterung des Länderkorbs zeigten sich die Pharmavertreter weniger kulant. Noch einmal Thomas Kueni vom Branchenverband Interpharma.
Der Länderkorb ist auch auf politischer Ebene klar immer wieder gesagt worden, wir wollen uns mit wirtschaftlich vergleichbaren Ländern vergleichen. Länder wie Portugal und Spanien oder Griechenland sind beim besten Willen nicht wirtschaftlich mit uns vergleichbar.
Mit wem sich die Pharmabranche künftig messen muss, entscheidet das Departement von Gesundheitsminister Pascal Couchepin. Allerdings wird hinter den Kulissen auch die Pharmabranche mitreden. Für Konsumentenschützerin Simonetta Sumaruga ist klar, nach dem Nein zum Parallelimport bei den Medikamenten muss die Pharmabranche nun an einem anderen Ort Hand bieten zu weiteren Preissenkungen.
Ich meine, jetzt ist das Parlament gefordert, dass unter dem Druck der explodierenden Krankenkassenprämien wirklich den Handlungsbedarf erkennt und etwas unternimmt. Und ich hoffe dieses Mal auch auf die Unterstützung des Bundesrates.
Denn Medikamente verschlingen rund einen Fünftel der Krankenkassenprämien. Tendenz steigend.
Das war der Bericht von Evelyn Koppler im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Bern erwartet Besuch aus China, eine ungemütliche Aufgabe. Eine Entführung in Mali macht einen alten Konflikt sichtbar. Und im Dossier Finanzplatz Liechtenstein, von der Krise kaum betroffen und doch in Schräglage. Marschmusik und Proteste, so tönte es vor knapp 10 Jahren auf dem Berner Bundesplatz beim chinesischen Staatsbesuch mit Jiang Zemin. Tibet-Aktivisten pfiffen den hohen Gast aus, Transparente forderten Menschenrechte ein. Der Staatsgast war derart verärgert, dass er sagte, die Schweiz habe einen Freund verloren. Der Anlass gilt als große diplomatische Blamage der Schweiz und entsprechend nervös sind die Behörden in Bern. Denn am nächsten Dienstag steht zum ersten Mal seit den Ereignissen vor 10 Jahren wieder ein großer chinesischer Besuch an. Bundeshausredaktor Dieter Kohler.
Die Öffentlichkeit erfährt es verklausuliert. Wegen einer, Zitat, staatspolitischen Veranstaltung müssten einzelne Buslinien in der Nähe des Bundeshauses am nächsten Dienstag umgeleitet werden. So teilen das heute die Berner Verkehrsbetriebe mit. Ausgedeutscht heißt dies, der Arbeitsbesuch des chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao beim Bundesrat ist eine sehr delikate Angelegenheit. Niemand soll in die Nähe dieses Besuches kommen. Dazu Thomas Jauch, Sprecher der Kantonspolizei Bern.
Es sind gewisse Gassen und Straßen ganz gesperrt. Es bedeutet auch für Passanten, dass sie zwar in diesen abgesperrten Bereich kommen, dass sie sich aber unter Umständen eben kontrollieren lassen müssen.
Anwohner und Geschäftsbesitzer mit Blick auf den Bundesplatz werden zudem angewiesen, am Dienstag die Fenster geschlossen zu halten. Bei großen Staatsbesuchen ist ein solches Dispositiv üblich. Offenbar gilt dies nun auch für Arbeitsbesuche eines chinesischen Ministerpräsidenten, der auch nicht alleine kommt, sondern von 2 Ministerkollegen, einer größeren Delegation und von vielen chinesischen Journalisten begleitet wird. Bemerkenswert ist aber, in Bern herrscht am nächsten Dienstag höchste Sicherheitsstufe und wichtiger noch, im Vorfeld ist eine sehr große Nervosität auszumachen. Nach dem diplomatischen Eklat 1999 mit Pfeifkonzert und Tibet-Transparenten dürfe diesmal auch nichts halbwegs Ähnliches passieren, sagen Insider. Die Glaubwürdigkeit der Schweiz stehe auf dem Spiel. Bei der Tibeter-Gemeinschaft in der Schweiz nimmt man dies alles gelassen zur Kenntnis. Sprecher Punzok Gangschön Zang.
Die Tibeter-Gemeinschaft in der Schweiz und Liechtenstein hat keine Demonstration in Bern geplant für nächsten Dienstag. Wir werden nicht präsent sein.
Vielmehr hofft man, dass man in Davos am WEF demonstrieren könnte. Ein entsprechendes Gesuch ist hängig, aber noch nicht entschieden. Am WEF tritt der chinesische Ministerpräsident als einer der Hauptredner auf. Bundesbern ist für die Tibeter-Gemeinschaft für einmal nicht interessant.
Wir profitieren davon, dass in Davos die sowohl lokale, die nationale als auch die internationale Presse präsent ist. Und das gibt uns natürlich die Chance, die wir packen möchten, über die Schweizer Grenzen hinaus unsere Forderungen zu stellen.
Die Tibeter-Gemeinschaft hat Davos im Fokus und nicht Bern. Dem Bundesrat kann dies nur recht sein. Er will vor allem in Ruhe mit der chinesischen Delegation die ins Stocken geratenen Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit China weiterführen. Ob dann auch Menschenrechtsfragen angesprochen werden, liegt an Bundespräsident Hans-Rudolf Merz. Es ist am Gastgeber, dem Besuch den richtigen diplomatischen Rahmen zu geben. Das für Menschenrechtsfragen zuständige Außendepartement hat für alle Fälle ein Menschenrechtsdossier zusammengestellt. Ob Bundespräsident Hans-Rudolf Merz davon Gebrauch macht, bleibt ihm überlassen.
Noch immer gibt es keine Hinweise darauf, wer gestern die vier europäischen Touristen in Westafrika im Grenzgebiet von Mali und Niger entführt hat. Zwei der Verschleppten sind Schweizer. Die Regierung von Mali beschuldigt die Tuareg-Rebellen. Diplomaten aber verdächtigen islamistische Gruppen und erinnern daran, dass diese früher schon Ausländer entführt hatten. Fällt auf diese wirklich der stärkste Verdacht? Das fragte ich unseren Korrespondenten Rudi Küng.
Ich denke schon, vor allem wenn wir die Geschichte anschauen. Erst im letzten Oktober sind zwei Österreicher freigelassen worden. Sie waren von Islamisten entführt und monatelang als Geiseln in der Sahara gehalten worden. Und wir erinnern uns vielleicht auch an diese große Gruppe von 32 Touristen, die während 6 Monaten von Islamisten festgehalten worden war. Dazu kommt ein UNO-Gesandter in Niger, der vor kurzem mit einem Mitarbeiter entführt worden ist und wo die Diplomaten ganz klar gesagt haben, hier spürt man die Handschrift von Islamisten. Also ich denke, Islamisten als Urheber der neuesten Entführung ist sicher eine wichtige Spur, aber halt nicht die einzige.
Eben, die Regierung von Mali zum Beispiel stellt die Tuareg in den Vordergrund. Warum?
Das hat damit zu tun, dass sie mit den Tuareg immer wieder in Konflikt geraten ist in der Geschichte. Dasselbe trifft auch für Niger zu. Es ist eine eigentliche Konflikt- oder Kriegsgeschichte in diesem Gebiet mit den Tuareg. Und es hat immer wieder Versöhnungen und Friedensschlüsse gegeben, die feierlich inszeniert wurden. Aber immer wieder haben radikalere Gruppen den Kampf aufgenommen und gegen die Regierung gekämpft, protestiert gegen ihre Politik. Und das trifft eben auch zur Zeit zu. Es herrscht Krieg in diesem Gebiet in Mali, im Osten Malis und auch im Norden Nigers. Man hört bei uns wenig davon, aber vor wenigen Tagen führte Malis Armee einen schweren Schlag genau in dem Gebiet durch gegen eine Tuareg-Basis, wo jetzt die Entführung stattgefunden hat. Und so kann man denken, die Entführung von Touristen könnte eine Vergeltung sein, oder aber die Tuareg wollen mit der Entführung Lösegeld erpressen, um Waffen zu kaufen, oder auch den Tourismus stoppen, der natürlich Mali und Niger Einnahmen bringt.
Es herrscht Krieg, die Tuareg wollen Waffen kaufen. Was soll dieser Krieg, was wollen die Tuareg erreichen?
Viele der Tuareg, dieses Millionenvolkes, sehen sich als Minderheit und als Nomaden eben mit der Zentralregierung in Konflikt, von dieser ausgegrenzt. Sie kommen zu kurz, finden sie. Das betrifft besonders den Niger. Denn da, wo die Tuareg leben, gibt es riesige Uranvorkommen, es gibt auch Gold und vor kurzem wurde Erdöl entdeckt. Es wird ausgebeutet von einer französischen Firma Areva, dem Atomgiganten Frankreichs. Das Geld fließt aber nicht in dieses Gebiet zurück, sondern in die Hauptstadt. Und hier entstehen Spannungen. Deshalb sagen die Tuareg-Rebellen auch nicht, sie seien Tuareg-Rebellen, sondern sie seien eben Rebellen, die gegen diese Ausgrenzung eines ganzen Gebietes kämpften. Und sie verlangen, dass die Ressourcen, die Einnahmen der Ressourcen dieses Landes, Nigers, eben besser verteilt würden. Das ist der Hauptpunkt des Kampfes. Natürlich gibt es radikalere Gruppen, die verlangen andere, weitergehendere Konzessionen der Regierung. Aber ich denke, der Konflikt ist ein Ressourcenkonflikt, sowohl in Niger wie auch in Mali.
Wenn ich das zusammennehme, was Sie jetzt gesagt haben, und daran denke, dass 4 Touristen entführt worden sind, fällt mir schwer vorzustellen, wie Touristen auf die Idee kommen, in eine solche Gegend zu reisen.
Ich halte es für völlig unverantwortlich und der Zufall will es, dass ich vor kurzem in dem Gebiet war, in der Hauptstadt Niamey, die Hauptstadt von Niger. Ich wollte in dieses Gebiet reisen als Journalist und man hat mir von allen Seiten streng davon abgeraten. Übrigens, die Regierung verbietet es auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, weshalb man da hingeht.
Das waren Auskünfte unseres Afrika-Korrespondenten Rudi Küng. Es ist jetzt knapp 18.35 Uhr, Zeit fürs Dossier. Wenn die Finanzwelt Kopf steht, haben es Finanzplätze schwer, weltweit. Aber es gibt Ausnahmen. Liechtenstein sitzt bei den globalen Turbulenzen trotz seiner Banken auf den Zuschauerrängen. Denn im Fürstentum hat man Fehler nicht gemacht, die andernorts an der Tagesordnung waren. Aber glücklich ist man dennoch nicht, weil man andere Fehler gemacht und sich auf einen äußerst rufschädigen Steuerstreit mit Deutschland und den USA eingelassen hat. Darum stellt sich die Frage nach der Zukunft des Finanzplatzes heute, auch in Liechtenstein, nur aus anderen Gründen. Franco Battel.
Verschwiegenheit und Diskretion sind das A und O des liechtensteinischen Finanzplatzes, sagt Roger Frick, Vizepräsident der liechtensteinischen Treuhändervereinigung.
Wenn man die Bedürfnisse unserer Kunden ansieht, haben die ein Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach Privatsphäre. Privatsphäre ist für mich ein Grundrecht des Menschen.
Was Roger Frick in seinem Büro in Vaduz als Privatsphäre oder gar als Grundrecht bezeichnet, hat einen Namen: Bankgeheimnis. Wenn zum Beispiel ein Kunde aus Deutschland sein Geld nicht versteuert, sondern in Liechtenstein versteckt, dann schweigt Liechtenstein, selbst dann, wenn deutsche Steuerfahnder ganz offiziell in Vaduz anfragen. Ist es nicht unmoralisch, Steuersündern zu helfen? Das mit der Moral, das sei so eine Sache, antwortet Frick ausweichend. Auch der gläserne Bürger sei unmoralisch und er verweist auf Länder, deren Steuerbelastung hoch sei.
Wenn ich als vermögender Bürger wahrnehmen muss, dass sich mein Staat völlig von meinen privaten Bedürfnissen entfernt und sich immer intensiver entfernt, dann finde ich es legitim, nicht nachzugeben, sondern für sich die adäquate Lösung zu suchen.
Die adäquate Lösung. Das Bild vom betuchten Deutschen, der mit einem Koffer voller Geld nach Vaduz reist, ist gleichzeitig Klischee und Realität, wie der Fall des ehemaligen deutschen Postchefs zum Winkel zeigt. Dass Treuhänder solches Schwarzgeld annehmen und vor allem, dass der Staat dies mit dem Bankgeheimnis stützt, das verurteilt Ulrich Thielemann scharf. Er ist Vizedirektor des Instituts für Wirtschaftsethik an der Uni St. Gallen.
Man bedient sich an einem Steuersubstrat fremder Staaten, man verletzt das Wohnsitzprinzip. Das heißt, Leute steuerlich zu behandeln, nämlich sie von der Besteuerung zu befreien, die nicht im eigenen Land anwesend sind, ist ein schweres staatliches Vergehen.
Ein Vergehen, das alle Steueroasen begingen, nebenbei gesagt auch die Schweiz. Der Wirtschaftsethiker Thielemann, der eine Studie über den Finanzplatz Liechtenstein verfasst hat, fordert die Lockerung des Bankgeheimnisses. Bei Verdacht auf Steuerdelikte müsse Liechtenstein Auskunft geben.
Es ist eine fundamentale rechtsstaatliche Pflicht jeden Rechtsstaates, der keine Bananenrepublik sein möchte, diese Informationen den Steuerbehörden zu geben. Ansonsten müssten die Alternative wäre, dass man die Grenze dicht macht fürs Kapital.
Unter massivem Druck machte das Fürstentum Zugeständnisse. Mit den USA schloss es im Dezember ein Abkommen ab. Liegt ein Steuerdelikt vor, dann muss Liechtenstein in Zukunft amerikanischen Behörden Auskunft erteilen. Und Liechtenstein bietet ähnliche Zugeständnisse nun auch den EU-Staaten an. Treuhänder Frick kann die Lockerung des Bankgeheimnisses nur dann akzeptieren, wenn Liechtenstein dafür etwas bekommt.
Es ist mir klar, man muss im Ausland kooperieren. Man muss hier einen Weg finden, man muss auch fordern können. Insofern denke ich mir, dass wir bis heute in der EU viel zu wenig gefordert haben.
Fricks Forderung, die EU-Staaten sollen liechtensteinische Stiftungen oder Trusts rechtlich anerkennen. Eine Forderung, die es in sich hat. Liechtensteinische Stiftungen eignen sich wegen ihrer weitgehenden Anonymität nämlich bestens dazu, Geld zu verstecken. EU-Staaten sollen also, in den Augen des Treuhänders, liechtensteinische Finanzkonstrukte anerkennen, die oft dazu dienen, Steuern an den Behörden vorbeizuschleusen. Auch die liechtensteinische Regierung will für die Lockerung des Bankgeheimnisses eine Gegenleistung, nämlich Doppelbesteuerungsabkommen. Solche Abkommen würden vor allem der starken, international ausgerichteten liechtensteinischen Industrie nützen, denn sie würden der Industrie Steuererleichterungen bringen. Josef Beck, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer.
Wir unterstützen die Bemühungen der Regierung zu einem konstruktiven Steuerdialog mit unseren Handelspartnern.
In Zeitungsinseraten rief die Industrie- und Handelskammer dazu auf, die internationale Reputation Liechtensteins zu erhalten.
Die liechtensteinischen Industrieunternehmen exportieren den allergrößten Teil ihrer Waren ins Ausland. Sie sind damit natürlich auf freien Export und auf offene Märkte entscheidend angewiesen.
Ein klassischer Interessenkonflikt. Das schlechte Image des Landes nehmen viele Treuhänder in Kauf, wenn sie nur das Bankgeheimnis retten können. Die Industrie aber ist wegen ihrer Exporte auf ein gutes Image angewiesen und befürwortet eine Öffnung. Dass in der liechtensteinischen Industrie nach wie vor mehr Geld verdient wird als auf dem Finanzplatz, könnte dabei ins Gewicht fallen. Eine solche Debatte könnte auch den bisher faden Wahlkampf beleben, in dem zwar auch gestritten wird, vor allem aber um Personen und weniger über zentrale Themen wie den Finanzplatz. Unterstützung erhält die Industrie vom dritten wichtigen Akteur, den Banken. Auch sie wollen nun den Dialog. Allen voran die Bank des Fürstenhauses, die LGT. Viele Banker dürften sich wohl insgeheim schon damit abgefunden haben, dass Liechtensteins Bankgeheimnis in Zukunft löchriger wird. Lässt sich der große Wohlstand des Fürstentums trotzdem halten? Das ist die Frage. Oder sind die langen Jahre des rasanten Wachstums der fetten Gewinne vorbei? Jürgen Schremser ist ein Liechtensteiner Historiker, der teilweise in Wien lebt. Schremser sagt, der große Wohlstand erschwere die Suche nach neuen Wegen.
Um von einer Gegenwartsanalyse auszugehen, muss man einfach sagen, dass die Liechtensteiner kaum einen Schritt zu setzen wagen nach vorne, weil so viel verloren gehen könnte. Man kann jetzt einfach mehr verlieren. Es scheint mehr auf dem Spiel zu stehen und das macht auch ängstlich und unbeweglich.
Schremser, der auch über die Rolle Liechtensteins im Zweiten Weltkrieg publiziert hat, vermisst eine vielstimmige, offene Diskussion über die Zukunft des Landes. Dies hänge auch damit zusammen, dass das Land keine Uni habe. Und von den Liechtensteinern, die im Ausland studierten, kehrten nur bestimmte ins Land zurück.
Wenn man nur die Juristen und die Nationalökonomen wieder zurück ins Land holt, dann bekommt man auch ein Land, das so ausschaut, wie es jetzt ausschaut. Das heißt, eine monokulturelle Realverfassung des Landes. Nichts gegen die Jurisprudenz und die Nationalökonomie, aber eine Durchmischung tut jeder Kultur gut.
Schremser wünscht sich, dass Liechtenstein nicht nur reagiert, wenn es in die Enge getrieben ist. Besser wäre es, selbstständig voranzuschreiten.
Dass man sich nicht überlegt, in irgendeiner Form auch hier Modell oder Vorreiter zu sein, eines gepflegten, sage ich jetzt einmal, Finanzplatzes. Nein, man ist erstmal Opfer einer unberechtigten und überzogenen Kritik aus dem Ausland und tut dann aber doch alles das, was halt nicht mehr anders zu reparieren ist und was rechtlich naheliegt und was auch politisch nachvollzogen werden muss.
Immerhin, die Chancen für einen solchen Wandel stehen gar nicht so schlecht. Immerhin besitzt das Land nämlich eines, viel Geld aus den guten Jahren, um seinen Finanzplatz neu auszurichten. Und noch einen weiteren Vorteil hat Liechtenstein. Seine Banken haben sich, ganz anders als die Schweizer Banken, kaum verspekuliert. Weil sie kaum im Investmentbanking tätig sind, waren staatliche Milliardeninfusionen nicht nötig. Eine Steilvorlage für den liechtensteinischen Bankenverband. Von einer Steueroase zur Oase der Stabilität unter diesem Gütezeichen könnte der Finanzplatz in Zukunft laufen. Ob das gleich viel Geld einbringt, wird sich zeigen.
Das war ein Dossierbericht von Franco Battel und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Isabel Jacobi und für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon Martin Durer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.